Eine Baustelle an der Münchner Sonnenstraße. Gegenüber liegt der Stachus. Es ist bereits dunkel, Schnee fällt, Autos und Trambahnen ziehen vorbei. Der Fußgängerweg entlang der Baustelle führt durch einen kurzen provisorischen Tunnel. Oben ein Holzdach, unten Bleche, über die Fußgänger laufen und Fahrradfahrer fahren. Direkt daneben, nur dürftig durch zwei Zeitungsständer abgeschirmt, liegt eine Matratze am Boden. Darauf ein Schlafsack, rundherum verstreut ein paar Habseligkeiten. Wer immer hier lagert, er oder sie, muss auf jegliche Art von Komfort, Behaglichkeit und Privatsphäre verzichten. Für mich, als einigermaßen gesunder Mensch, ist es unvorstellbar, hier zu nächtigen. Aber wie ist das dann erst für jemanden, der krank ist, schwer krank, der sich vielleicht dem Lebensende nähert? Oder anders gefragt, was tut die Gesellschaft, um auch jenen Menschen ein Sterben in Würde zu ermöglichen, deren Zuhause die Straße oder die Wohnungslosenunterkunft ist und die vielleicht noch nicht einmal eine Krankenversicherung haben? Der Würde einen Raum geben. Sterbebegleitung bei Obdach- und wohnungslosen Menschen. Eine Sendung von Günther Löffelmann.
Es ist so, auf der Straße wird gestorben natürlich. Ich habe in der Pilgersheimer Straße meine Laufbahn begonnen, habe da auch Herrschaften betreut, die wirklich obdachlos waren unter der Brücke. Kann mich gut erinnern, zum Teil sehr alte Männer, die einfach Kriegsheimkehrer, die nie wieder zurückgefunden haben, richtig und lebenlang in München auf der Straße gewohnt haben, noch die ganz alte Garde, das war so Anfang der 90er. Und da habe ich Herrschaften erlebt, die sind einfach in ihrem Schlafsack eingeschlafen. Da hat man längere Zeit nichts mehr gehört, 2-3 Tage, hat nachgeguckt, dann lagen die in ihren Schlafsäcken. Ich denke, viele Leute verkriechen sich. Wir bekommen öfters auch im Winter mal Bilder von der Polizei, ich denke, die Kollegen aus der Pilgersheimer auch, wo Leute erfroren aufgefunden werden in irgendwelchen Stadeln außerhalb oder in irgendwelchen Zelten an der Isar, die einfach erfrieren, einfach einschlafen und wo man versucht, sie zu identifizieren, ob die jemand kennt.
Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. waren 2018 rund 240.000 Menschen in Deutschland wohnungslos. Das heißt, sie verfügten über keinen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum oder Wohneigentum. Etwa 40.000 werden als obdachlos ausgewiesen, leben dauerhaft oder zeitweise auf der Straße. Und es kommt vor, dass Einsame sterben auf der Straße, selbst in einer Stadt wie München. Das bestätigte eben Andrea Heiß, Projektleiterin der Wohnungslosenhilfe beim katholischen Männerfürsorgeverein München e.V. Aber woran liegt es, wenn solch ein Fall eintritt? Liegt es am System, das nur unzureichend auf die Begleitung von Wohnungslosen am Lebensende eingestellt ist? Oder liegt es an den Betroffenen selbst, die zu Lebzeiten und dann eben auch beim Sterben nichts mit dem System zu tun haben wollen? Die Suche nach Antworten beginnt bei Franz Herzog vom Evangelischen Hilfswerk in München. Der studierte Sozialarbeiter leitet in der Teestube KOM den Bereich Tagesaufenthalt und Streetwork. Eines der Ziele seines Teams ist es, Obdachlose aufzusuchen und sie zu einer Unterbringung in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zu motivieren, zumindest wenn die Dringlichkeit offenkundig ist.
Also wir sind als T-Stube Streetwork für ganz München zuständig und haben die Stadt gedanklich sozusagen gedrittelt in 3 Stränge, immer von Nord nach Süden. Das heißt, es gibt ein Team West, ein Team Mitte und ein Team Ost, und für diese Bereiche, alle Plätze, an denen sich Obdachlose tagsüber aufhalten oder nachts, sind die jeweiligen Teams zuständig. Wenn unsere Streetwork Menschen antrifft, die schwer krank sind, tun die alles, was sie irgendwie tun können, um den Menschen Hilfe angedeihen zu lassen, in Richtung, ist es menschenunwürdig, auf der Straße krank zu leben und möglicherweise auf der Straße zu versterben. Es ist immer eine ganz schwierige Entscheidung, wo greift man quasi in das Leben des Menschen ein. Aber auch zum Selbstschutz unserer Kollegen kommt es hin und wieder vor, in Grenzfällen, dann die Polizei zu rufen, einen Notarzt zu rufen, damit dann der Notarzt als Fachmann, als medizinischer Fachmann sich den Menschen anschaut und zu einer Entscheidung kommt, ist der Mensch noch in der Lage zu entscheiden, in welcher Gefahr er ist, oder kann er das gar nicht mehr einschätzen. Aber meistens oder häufiger ist es so, dass es unseren Streetworkern dann doch gelingt, die Menschen zu überreden, zu motivieren und die dann, wenn es gesundheitlich noch geht, in einem Wohnheim unterzubringen und wenn das nicht mehr geht, halt dafür zu sorgen, dass die in eine Klinik kommen.
Aus seiner gut 40-jährigen Berufspraxis heraus weiß Franz Herzog gut, warum es Obdachlosen manchmal schwerfällt, Hilfe anzunehmen.
Ich höre immer wieder, und ich war ja einige Jahre selber tätig an der Basis sozusagen als Streetworker und hier im Tagestreff, dass Menschen, die sich Erkrankungen auch versuchen zu verdrängen, zu sagen, das wäre schon wieder, sich selber vielleicht auch aufgeben haben und sagen, was soll ich da jetzt noch in irgendeinem Bett, das geht schon irgendwie. Manche vermeiden es, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen, wollen es gar nicht wissen, was sie möglicherweise haben, um sich dieser Wahrheit nicht stellen zu müssen.
Weitere Hürden sind die Scham der Betroffenen und die Angst davor, was sie in der Klinik erwartet.
Wenn ein Obdachloser, aus welchen Gründen er immer sehr ungepflegt ist, die Kleidung zerschlissen ist, der sich vielleicht 14 Tage schon nicht mehr duscht hat oder sowas, und dann möglicherweise aus Scham, sich zu zeigen, sich dort ausziehen zu müssen, schon gar nicht in die Klinik geht oder zum Arzt geht. Dann eben das Thema Wartezeiten. Auch das habe ich selber erlebt, wenn ich Obdachlose in Kliniken begleitet habe, nach langem Zureden, dass man halt dann vielleicht im Wartebereich 2-3 Stunden warten muss, bis man endlich drankommt. Wenn der Obdachlose jetzt möglicherweise einer ist, der ein Alkoholproblem hat und irgendwann nach 2 Stunden das Zittern anfängt, das schlicht und einfach nicht aushält, so lange zu warten. Da habe ich es erlebt, dass man dann unverrichteter Dinge wieder geht, weil einfach die Wartezeit zu lang ist. Dann eben das Thema Versorgung mit einfachsten Sachen in der Klinik. Wenn ich in die Klinik muss, dann nehme ich mal Zahnbürstel mit, nehme einen Bademantel mit. Und ich habe schon erlebt, dass ein Obdachloser dann in der Klinik liegt und außer dem OP-Hemd nichts hat. Und das sind alles Hürden quasi im Vorfeld, die sich ja schon in die Köpfe der Betroffenen abspielen.
Hürden existieren aber nicht nur in den Köpfen, sondern auch in der Realität. Beispielsweise, wenn Obdachlose keine Krankenversicherung haben. Zwar sind Ärzte und Kliniken verpflichtet, im Akutfall Hilfe zu leisten, trotzdem kommt es vor, dass Bedürftige abgewiesen werden. Und selbst wenn es mit der Aufnahme klappt, warten weitere Schwierigkeiten nach der Entlassung.
Ein Problem ist immer wieder, dass die Kliniken bei der Vorgehensweise einen Maßstab ansetzen, der eigentlich für einen Menschen gilt, der eine Wohnung hat. Das heißt, wenn jemand akut behandelt ist, soweit versorgt ist, wird man beim Menschen, der eine Wohnung hat, ein Bett hat, einen Rückzugsraum hat, sagen, okay, die Akutversorgung ist passiert, ein Rest kann der Hausarzt machen, sie werden entlassen. Macht aber natürlich einen Unterschied, wenn jemand obdachlos ist, weil der unter der Brücke das Bett nicht hat, keinen fixen Hausarzt hat, nicht dafür gesorgt ist, dass regelmäßig die Medikamente genommen werden und so weiter und so fort. Das ist immer wieder ein Problem.
Es wird deutlich. Betreuung braucht einen Raum, wo sie stattfinden kann. Menschen, die nicht mehr auf der Straße, sondern in einem Wohnheim leben, sollten daher einen Schritt näher an einer guten Begleitung am Lebensende sein. Deswegen führt mich mein nächster Weg ins Wohnheim der katholischen Männerfürsorge in der Kyrainstraße in München. Die Leiterin der Wohnungslosenhilfe, Andrea Heiß, stellt die Einrichtung und ihre Bewohner vor.
Wir sind ein klassisches, eigentlich Übergangshaus, 50 Plätze Übergang täuscht so ein bisschen, weil der Übergang kann unter Umständen 30 Jahre dauern, sind Männer, die zu uns kommen, perspektivlos erstmal. Suchtkrank, ganz oft psychisch erkrankt, ohne Behandlung, die einfach gar nichts wollen. Die in der Pegersheimer Straße oft anstranden, wo kein Mensch weiß, was will man mit denen anfangen. Die wollen selber auch eigentlich nichts. Die Pegersheimer Straße ist quasi unser Mutterschiff vom Verein. Und die versuchen dann für die Männer, die sie in der Notunterkunft haben, Plätze, Wohnplätze zu finden. Und wir bekommen quasi dann Männer vorgestellt, die hier einziehen können. Und die müssen erstmal gar nichts wollen. Das ist das Schöne. Die müssen keine Ziele großartig formulieren. Die müssen sich einverstanden erklären, dass sie mit uns im weitesten Sinne zusammenarbeiten, mit uns Sozialarbeitern. Aber es gibt jetzt keine Therapie, die gemacht werden muss, kein Versprechen auf ewige Nüchternkeit oder was man auch immer so hat. Es gibt auch keinen Zwang, sich psychiatrisch behandeln zu lassen. Das ist tatsächlich ein großes Glück für die meisten, weil die seit Jahren einfach keine feste Bleibe mehr haben und einfach dieses Gefühl, ich habe ein Zimmer, das sperre ich zu, da will keiner was von mir, ist ein großes Glück. Und da ist kein Druck und keine Bleibezeit, die die Leute haben. Viele bleiben tatsächlich bis zum Tod.
Allerdings ist der Tod ein heißes Eisen und als Gesprächsthema nicht bei allen gern gesehen. Andrea Heiß sagt warum.
Krankheit, Tod ist eigentlich ein riesiges Tabuthema. Ich denke, das ist die Angst zuzugeben, dass im Prinzip lange Zeit jetzt gar nichts mehr passiert ist, kein Leben stattgefunden hat. So dieses Gefühl, Mensch, ich hätte doch noch so viel machen können. Ich hätte doch noch doch mal bei meiner Familie anfragen können. Ich hätte doch mal bei meiner Tochter anrufen können. Ich weiß gar nicht, wo die ist seit 30 Jahren. Ich hätte doch noch mal das und jenes machen sollen. Und das ist so bitter. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum so viele Leute das bis zum, selbst wenn sie todkrank in der Tür stehen und wir alle der Meinung sind, dass der Mensch keine Woche mehr überlebt, wird das absolut verdrängt. Also das ist tatsächlich die Regel hier, dass das keiner wissen will. Und das macht es für uns so schwierig, weil wir natürlich jeden Tag da sind, die Leute jeden Tag sehen und man sich gut und lange kennt und man die Begleitung in der Regel einfach bis zum Schluss haben kann, auch wenn es vielleicht der Prozess an sich, das Sterben, nicht im Haus stattfindet, trotzdem sind wir da. In dem Fall passiert das, dass wir die nächsten und einzigen Angehörigen sind und in diese Rolle schlüpfen wir dann.
Die Rolle der Angehörigen zu übernehmen heißt auch, über den bevorstehenden Tod zu sprechen, Wünsche, Ängste und Bedürfnisse aufzunehmen.
Wenn derjenige über seinen Tod reden möchte, vielleicht auch über seine Vorstellung, was kann da hinterher kommen, gibt es irgendwas? Wir sind ja dann doch ein christlicher Verein und ich denke, man kann durchaus immer anbieten auch. Es gibt Leute, die haben dann entdecken dann am Schluss noch so ein bisschen ihre Wurzeln und sagen, Mensch, es war ja früher so, da war das schon ganz schön eigentlich mit der Mama oder auch im Heim, wo ich war, da haben wir schon ab und zu mal gebetet. Ja, eigentlich ist es ja Schmarrn, aber probieren kann man es ja, schadet ja nichts. Und ich werde sicher dann irgendwann mal an einem Punkt auch fragen, wie schaut denn das eigentlich aus, wenn wir sie beerdigen, möchten sie gerne einen Priester dabei haben? Möchten sie, dass jemand von einem gewissen Glauben auch spricht? Sollen sie da irgendwie Trost erfahren, auch die anderen, die vielleicht auf ihre Trauerfeier kommen, durch irgendwas Christliches, würden sie das gerne wollen? Und bei vielen kommt, na, das ist mir wurscht. Und manche sagen, ja, das stimmt, das möchte ich schon gerne. Und dann kommt vielleicht nochmal die Idee, ach, das Gebet war ja früher oder das Lied hätte ich gern. Also es kommen dann, wenn es derjenige zulässt, so verschüttete Sachen zum Vorschein. Manch einer bleibt allerdings bei seinem Ding, ich brauche niemand, ich gehe so, wie ich gekommen bin, mir hat niemand was Gutes getan, so möchte ich bitte gehen. Das ist auch in Ordnung, völlig in Ordnung.
Oftmals kommt in den Gesprächen dann zutage, was viele Jahre verschütt geblieben ist.
Ja, was man erlebt, ist schon immer so dieses Erinnern an die Kindheit ganz stark. Oft kommt der ganze negative Erfahrungsschatz wieder hoch. Ganz viele Leute sind in Pflegefamilien aufgewachsen, in Heimen aufgewachsen, haben ganz furchtbare Erfahrungen gemacht. Haben nie ein ordentliches Zuhause gehabt, gar niemand, der sich wirklich kümmert oder den es einen Deut nur interessiert. Haben aber oft Geschwister zum Beispiel, die auch verteilt worden sind. Und da ist oft der Wunsch da, Mensch, mein Bruder, der war das letzte Mal in Ostfriesland, wie geht's denn dem, gibt's den noch? Das wäre ja mal schön, dass man den nochmal sieht. Einfach diese ganz normalen zurück zu dem, was vielleicht mal in Ordnung war, ne? Oder was wirklich meins ist. Mein Bruder, meine Schwester, das sind meine Leute, das ist meine Familie. quasi. Eltern sind oft kein Thema mehr, weil es oft gar keine gab. Lebensgefährten, Gefährtinnen gab es auch zum Teil einfach gar nie. Deswegen gibt es da auch keine guten Erinnerungen dran. Das muss man sagen. Es ist oft sehr traurig zu hören, dass Leute nie irgendwelche Beziehungen hatten. Aus irgendwelchen Gründen eben. Das haben sie nie geschafft. Also es ist nicht die Erinnerung an den Hund oder an die Wohnung, die ich mal hatte oder irgendwie was, sondern tatsächlich gute oder tatsächlich oft schlechte Sachen aus der Kindheit kommen wieder.
Einer, der ganz gut über das Lebensende sprechen kann, der sich selbst ohne akute Notwendigkeit mit dem Thema auseinandersetzt, ist Ladislaus Richter, ein Bewohner des Wohnheims, in dem auch Andrea Heiß arbeitet. Er macht deutlich, wie wichtig es ist, eine für sich positive Bilanz ziehen zu können.
Mein Name ist Ladislaus Richter, ich bin 76 und war Lehrer an Volksschulen. Ich habe mich in einer Lebenskrise befunden und habe da durch meine Wohnung verloren und habe da eine Zwischenstation eingelegt in diesem großen Auffangbecken an der Pilgersheimer Straße. Nach einem Vierteljahr bin ich dann hierher geleitet worden und habe von Anfang an hier die besondere Atmosphäre gespürt, die Zuwendung zu jedem Einzelnen. In Anbetracht des Lebensalters beschäftigen mich immer mehr, so seit vielleicht ein Dreivierteljahr, mit dem Ende. Die Tage oder die Jahre werden weniger und mich treibt dann um, ja, was hast du eigentlich bewirkt in deinem Leben? Gut, man muss nicht Mozart sein und nicht Beethoven sein, das ist es ganz klar, und auch nicht Schiller oder so, aber was ist denn eigentlich, da bleibt ja gar nichts.
Dann rechnet Ladislaus Richter nach und tröstet sich damit, dass er 1300 Schülern etwas beigebracht hat, ihnen einen Weg ins Leben bereitet hat. Und doch scheint es nicht genug, sich das selbst zu sagen. Die Anerkennung müsste auch von woanders herkommen.
Ich denke, aber jetzt nur schon, was ich mal reindenke, dass doch auch gerade bei den kargen Verhältnissen eine Sehnsucht, ein Bedürfnis ist nach Hilfe und nach vielleicht die Anerkennung, die man mal gehabt hat, dann später nicht mehr hat, dass man da um die Anerkennung ringt. Ich bin da sehr altertümlich denkend, aber steht ja auch im Grundgesetz, Artikel 1, das Wort Würde.
Ein weiterer Wunsch, den Richter bei obdachlosen und wohnungslosen Menschen vermutet, sie wollen
die Armseligkeit, in der sie sich befinden, gedanklich zurückverwandeln in die leuchtenderen Tage ihres Seins und Wirkens. Ich kenne ja auch viele, die zum Teil selbstständig waren und so weiter, die erfolgreich waren im materiellen Sinne, auch im Ideellen, die Familien hatten, es ist ja auch ein Wertträger, Familie zu haben. Ja, so denke ich schon, dass das ein Bedürfnis sein könnte, in der Erinnerung diese leuchtenden Momente oder lichtbringenden Momente ins Gedächtnis zurückzurufen.
Wo aber kommt bei Obdach und Wohnungslosen die Anerkennung her? Wer hilft, die einstigen besseren Tage noch einmal in Erinnerung zu bringen?
Es ist anzunehmen, dass aus Einrichtungen, dass sie aus Einmenschen kommt, die Einrichtungen diese betreuen und gestalten und sich da auch verantwortlich führen und auch aus einem ideellen Befinden heraus. Das denke ich schon. Und da meine ich jetzt im weiteren Sinne, unabhängig von welcher Konfession oder das Buddhismus ist oder das ist jetzt unerheblich, aber dass da eine Ideengemeinschaft, religiösen, ja, ich sage jetzt absichtlich religiösen Charakters, da sehr dienlich sein kann.
Das Wohnheim ist deshalb aber nicht automatisch der natürliche Sterbeort derer, die darin leben. Zumindest was die Einrichtung in der Kyrainstraße in München angeht. Und einer geplanten Sterbebegleitung im Haus steht man nach ersten Erfahrungen skeptisch gegenüber. Andrea Heiß:
Wir haben Leute, die sind tatsächlich einfach tot im Zimmer aufgefunden worden, plötzliche Todesfälle. Wir haben Leute, die sind im Krankenhaus gestorben, weil sie, die meisten Leute, die hier krank werden, werden relativ schwer krank, haben eine ganze kurze Krankheitsphase und versterben dann immer relativ schnell. Also so mit Schnupfen und Husten werden sie hier kaum jemand finden. Die meisten Leute bekommen Krebs, und zwar Krebsarten, die dann einfach niederschmetternd sind, schwer zu behandeln oder gar nicht zu behandeln. Und da ist es dann relativ eine kurze Zeitspanne und die versterben dann im Krankenhaus. Ja, der ein oder andere verstirbt, wenn wir ihn weitervermitteln konnten in eine alten Einrichtung, verstirbt dann dort, kriegen wir Bescheid. Was nicht möglich ist, dass Menschen geplant hier im Haus sterben. Ich kann mich erinnern, ich habe angefangen, da war ein Herr, der wollte explizit in seinem Bett hier im Haus sterben und der war dann schwer krebserkrankt und dann wollte man ihm diesen Wunsch erfüllen und man hat festgestellt, dass man das nicht erfüllen konnte in dem Maße. Wir hatten Vorstellungen, da ist ein Hospizverein, der könnte kommen, dann haben wir eine Schmerzversorgung, was immer das Wichtigste ist, dass jemand ohne Schmerzen ist. Aber es hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren müssen können, dass wir uns gut gefühlt hätten. Wir sind abends heimgegangen um 5 Uhr und haben dann das Gefühl gehabt, oh je, was ist jetzt? Da sitzt einer an der Pforte. Wie ist das für den? Wenn der weiß, ich kann ja nicht weg da vorne, ich muss ja da sein, ich muss die Türe aufmachen, ich muss die Schlüssel holen, ich muss für die anderen 49 da sein, wenn da oben jemand im Sterben ist. Ohne Verwandtschaft, ohne Begleitung. Und das haben wir dann einfach für uns definiert, so würden wir das nicht mehr wollen. Auch wenn der Wunsch von vielen Menschen natürlich so ist, ich möchte an meinem Bett gepflegt werden, so werden wir das in dem Sinn nicht mehr machen. Es hat mal keine gute Erfahrung. Der Mann ist dann relativ friedlich eingeschlafen. Ich denke, für ihn war es in Ordnung, aber wir haben dann gesagt, wir werden einen anderen Weg finden. Wir werden die Leute auf jeden Fall begleiten, aber wir haben uns da einfach irgendwie, ja, fast übernommen. Und jeder hatte nur noch schlechte Gefühle, auch die Bewohner. Die anderen im Stockwerk hatten ganz schlechte Gefühle. Sie wollten nicht mehr stören, sie waren aber da, das Leben ging weiter und hinter der verschlossenen Tür ist einer gestorben. Genau. Gehe aber dann trotzdem vielleicht noch rein und schaue, ob ich da Zigaretten finde. Also wir haben da Sachen erlebt, wo man hinterher denkt, das hätte man auch nicht gedacht, dass da tatsächlich. Aber das ist auch wieder diese Verdrängung. Ich weiß zwar, der stirbt, aber deswegen schaue ich trotzdem noch, ob der irgendwas Brauchbares hat. Also das ist eine romantische Vorstellung, dass die Leute alle zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Das ist nicht so. Unser Einrichtungsleiter hat einfach unsere Not auch gesehen, der Mitarbeiter, dass wir einfach gemerkt haben, wir möchten einen gewissen Rahmen haben. Es muss der Pflegedienst ungehindert kommen können. Es muss mitten in der Nacht für denjenigen möglich sein, zu drücken und zu sagen, ich brauche dringend Schmerzmittel. Oder es muss eine dauernde Schmerzversorgung da sein zum Beispiel. Es muss innerhalb von 5 Minuten jemand in der Tür stehen, wenn irgendwas wäre. Das ist so nicht gewährleistet. Wir haben kein Pflegepersonal. Wir haben, wie gesagt, nur einen einzigen Menschen, der nachts die Stellung hält mit 50 Bewohnern. Das ist einfach zu wenig. Das ist uns nicht gelungen, das anders hinzukriegen. Und wir sind dann lange in Klausur mit uns gegangen, haben überlegt und haben dann uns entschlossen, so würden wir das nicht mehr machen.
Es ist offenkundig, weder die Einrichtungen der Obdachlosenhilfe noch die Wohnheime sind per se darauf ausgerichtet, Sterbende zu begleiten. Mal fehlt es an geeigneten Räumlichkeiten, mal an Personal oder an der notwendigen Ausbildung, oder die für Sterbende notwendigen Versorgungsroutinen sind nicht etabliert. Weiterhelfen können dann Hospizdienste. Ihre Teams sind darauf spezialisiert, Menschen am Lebensende umfassend zu beraten und zu begleiten, sodass sie ihre letzte Lebensphase bei bestmöglicher Lebensqualität und idealerweise in der gewohnten Lebensumgebung verbringen können. Ein solcher Hospizdienst ist der eingetragene Verein Dasein in München. Dessen Team aus Haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen bietet palliativmedizinische, pflegerische, psychische und soziale Unterstützung explizit auch für Obdach- und wohnungslose Menschen. Die Sozialpädagogin und Palliative Care-Fachkraft Anneliese Heilmann koordiniert die Hilfen für diese Zielgruppe. Sie erläutert, was die Begleitung besonders macht.
Man hat es in viel mehr Fällen mit zum Beispiel Suchtthemen zu tun, mit psychischen Erkrankungen. Also man muss wissen, dass ungefähr 3/4 bis 80% der wohnungslosen Menschen ein Thema mit Suchterkrankungen haben oder mit psychischen Erkrankungen. Durch die Vergangenheit dieser Menschen sind sie schon, wenn diese zum Beispiel zur todführenden Erkrankung kommt, sind sie schon sowieso in einem viel schlechteren gesundheitlichen Zustand als die allgemeine Bevölkerung durch die Vergangenheit auf der Straße, weil sie Hitze, Kälte, Nässe, Angst und so weiter permanent damit konfrontiert waren. Dadurch sagt man zum Beispiel, dass man ungefähr es so schätzt, dass ihre Lebenserwartung ungefähr schon um 10 Jahre kürzer ist als bei der allgemeinen Bevölkerung. Dann ist es auch nochmal so, dass nachdem eine ganze Zeit lang der Fokus dieser Menschen die Existenz war, also an einem Tag waren die Fragen nicht, ich habe hier und da ein Wehwehchen, sondern was esse ich als nächstes, wo übernachte ich heute Abend, wie überlebe ich? Das heißt, wenn irgendwas wehtut, haben sie es eventuell nicht mal mehr gespürt. Das Schmerzempfinden dieser Menschen ist oft viel niedriger als bei der allgemeinen Bevölkerung. So dass, wenn eine Erkrankung bemerkt wird, ist die schon viel weiter vorangeschritten als bei der allgemeinen Bevölkerung.
Anneliese Heilmann sieht das Dasein-Team aber gut gerüstet für die Aufgabe.
Die Menschen, die bei uns arbeiten, der Hospiz- und Palliativarbeit, also wir lassen uns auf ganz viele unterschiedliche Situationen ein. Wir werden ja tagtäglich mit der ganzen Bandbreite der Gesellschaft konfrontiert. Und genauso ist es bei der Wohnungslosenhilfe, dass man auch ganz verschiedene, ziemlich harte Situationen oder Lebenslagen sehen wird. Und diese Offenheit dafür muss man haben. Diese Geduld oder dieses Wissen von Vertrauen wird Zeit kosten. Ich werde sehr vorsichtig und sensibel sein müssen. Oder das gibt's auch, also wir haben auch Begleitungen, wo das nicht so plakativ so ist, dass der Mensch uns ablehnt, sondern dass wir willkommen begrüßt werden. Und trotzdem wissen wir, diese Begleitungen sind aufwendiger, oft weil es mehr Hilfsnetze braucht, mehr Akteure oft.
Etwa 6 bis 7 Begleitungen führt das Dasein-Team pro Jahr bei Wohnungslosen durch. Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben, sind kaum darunter, obwohl der Bedarf vorhanden ist.
Es gibt ja Einrichtungen wie OpenMed oder Schiller 25, das sind ja Einrichtungen, die auch für Obdachlosen da sind, also die punktuell da sind für Obdachlose, also Menschen, die auf der Straße leben und die punktuell medizinische oder generelle Hilfe brauchen. Diese Stellen fragen uns manchmal an und wir gehen schon zu ihnen, wir versuchen schon, die anzutreffen. Aber meistens ist es so, dass sie, wenn sie zum Termin erscheinen, was schon mal nicht immer funktioniert, dann kommen sie zum Anschlusstermin nicht mehr. Also auf Dauer funktioniert die Begleitung von Obdachlosen selten. Weil es braucht einen Rahmen für die Versorgung und diesen Rahmen haben sie meistens nicht und sind es nicht dran gewöhnt, sich an Terminen zu halten.
Für wesentlich erfolgversprechender hält man bei Dasein die Begleitung in Wohnheimen. Anneliese Heilmann schildert ein Beispiel, das ihr in Erinnerung geblieben ist. Es macht deutlich, wie sich das Team mit seinem Maßnahmenangebot am individuellen Bedarf orientiert.
Eine sehr schöne Begleitung ist es gewesen und eine sehr exemplarische Begleitung, würde ich sagen, für was man bei den Wohnungslosen antreffen kann. Und zwar, der Herr war erst seit ein paar Wochen im Haus. Das heißt, da war auch diese ganze Vertrauensarbeit oder wie soll ich sagen, die wohnungslosen Menschen haben meistens eine ganz schwierige Vergangenheit hinter sich, haben oft Gewalterfahrungen gehabt, Angsterlebnisse und so weiter auf der Straße gehabt früher und brauchen dementsprechend zum Teil Monate oder Jahre, bis sie es wieder schaffen, zu jemandem Vertrauen aufzubauen. Und bei diesem Herrn, der erst seit ein paar Wochen da war, wo ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden ist, Vertrauen war schon da, aber gleichzeitig war es schon noch eine sehr starke Abwehrhaltung. Genau. Und zum ersten Termin, wie wir hingefahren sind, meine Kollegin und ich, war er sehr eben ablehnend. Das Team vom Haus meinte, wir brauchen Hilfe, aber er meinte, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe alles alleine, sie wollen mich hier wegvertreiben, rausschmeißen, was weiß ich. Einfach weil wir gesagt haben, es könnte sein, dass es für sie gut ist, mal auf eine stationäre Einrichtung zu gehen, also auf eine Palliativstation zu gehen. Und einfach diese Idee, den Vorschlag war, sie wollen mich hier rausschmeißen. Was nicht gestimmt hat, aber es war sofort, nee, ich brauche sie nicht. Wenn wir dieses Hintergrundwissen nicht hätten, dass wir da sensibel und vorsichtig und geduldig sein sollen, sein müssen, in einem anderen Haushalt wären wir gegangen, hätten wir gesagt, okay, Voraussetzung ist, dass sie es wollen. Wenn sie unsere Hilfe nicht wollen, gehen wir wieder. Klar, wir wollen niemandem was aufzwingen. Aber nachdem wir das schon kennen, haben wir gesagt, okay, überlegen Sie sich das und wir bleiben im Hintergrund. Und dann ist passiert, was oft passiert. Seine Symptome wurden stärker, sein Leid wurde größer. Und dadurch hat sich sein Verhalten ganz verändert. Dann konnte er unsere Hilfe annehmen. Und dann war er ganz froh, dass unsere Kollegen, unsere Ärztin, unsere Ärztekollegin hingefahren ist und gesagt hat, nehmen Sie doch dies und das, das hilft Ihnen, das erleichtert Sie. Und dann konnte er dankend diese Medikamente nehmen, die er am Anfang gar nicht gewollt hätte.
Das Problem mit dem Personalmangel zu Nachtzeiten stellte sich auch in diesem Fall. Anneliese Heilmann berichtet, wie es das Dasein-Team lösen konnte.
Wir haben zum Beispiel eine Nachtwache organisiert. Also es ist so, in diesem Haus ist ja eine Dame, die rund um die Uhr da ist, aber es wohnen insgesamt 15 Menschen dort. Und für sie war es zu viel, sich um ihn zu kümmern, um gleichzeitig um 14 andere Menschen, die sich auch Sorgen um ihn gemacht haben. Das war eine kribbelige Stimmung, das war schwierig. Und da haben wir als Unterstützung für ihn, aber auch für sie, eine Nachtwache organisiert, 2 Nächte, dass eine Dame extra hingefahren ist und extra auf ihn geschaut hat und ihn bekräftigt hat, die Medikamente zu nehmen, wenn es ihm nicht gut gegangen ist und dass sie einfach auf ihn geschaut hat.
Als sich dann nach knapp 2 Wochen der Zustand des Patienten deutlich verschlechterte, riet das Dasein-Team erneut zur Verlegung auf eine Palliativstation. Und dieses Mal konnte der Patient zustimmen.
Am Ende dieser 2. Woche, wo die Nächte einfach und auch die Tage dort unmöglich wurden, weil er vor Schmerzen geplagt war zum Teil oder von Leiden. Und dann ist er auf die Palliativstation umgezogen und da ist er ganz schnell nach 2 Tagen, glaube ich, nicht mal verstorben.
Die Begleitung in einem Wohnheim kann also gelingen, die Versorgung organisiert werden. Von der Nachtwache über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung SAPV bis hin zur stationären Unterbringung. Allerdings war dieser Patient krankenversichert. Hätte er dieselben Leistungen auch ohne diesen Status erhalten?
Vielleicht schon, aber mit größerer Mühe. Wir als allgemeines Team wären genauso hingefahren, weil wir ohne Verordnung, ohne Krankenkassenverordnung, für die Krankenkasse eine Verordnung, wären wir eingestiegen. Danach hat es die spezialisierten Kollegen gebraucht. Das sind die Kollegen, die erst mit einer Verordnung einsteigen. Die SAPV, die spezialisierte Palliativversorgung, ist ja eine Krankenkassenleistung. Und wenn der Mensch keine Krankenkasse hat, ist es kompliziert. Dann müssen wir nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten suchen, wie wir diese Versorgung finanzieren. Ich vermute, dass wir es trotzdem gemacht hätten, aber das wäre mit viel mehr Aufwand geknüpft gewesen. Also auf der Palliativstation, ja, hätten wir die Kollegen überreden müssen. Unsere Kollegen sind da, oder Dasein ist da etwas großzügiger, aber wir hätten trotzdem versucht, es gibt ja zwei Sachen. Es gibt diese Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung in München. Und wir hätten mit dieser Clearingstelle gesprochen, ob sie damit einverstanden sind, diese Versorgung zu finanzieren. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ein Palliativfonds, den es in München gibt. Und da hätten wir den Doktor, der sich um diesen Fonds kümmert, hätten wir ihn fragen können, sollen, müssen, ob er einverstanden ist, daraus die Versorgung zu finanzieren.
Hospizvereine, Clearingstellen und Palliativfonds, die Finanzierungsmöglichkeiten für nicht krankenversicherte wohnungslose Menschen bereithalten. Ist München damit repräsentativ oder eher in einer privilegierten Situation?
Ja, ich glaube, wir sind in München tatsächlich privilegiert. Das schon. Also, weil natürlich gibt es diese Möglichkeiten, aber man muss viel beweisen, viele Belege mitbringen, also beweisen müssen oder können, dass die Person wirklich in einer palliativen Situation ist. Sonst funktioniert es nicht mit diesem palliativen Fonds. Die Clearingstelle muss erst gucken, ob sie vielleicht den Menschen doch zurück ins System eingliedert, der Krankenversicherung. Also so einfach ist es auch wieder nicht.
Um schließlich noch einen Blick über München hinauszuwerfen, spreche ich mit Maria Lohheide. Sie ist Vorstand Sozialpolitik bei der Diakonie Deutschland, dem Sozialen Dienst der evangelischen Kirchen, und ist mit der Situation obdachloser und wohnungsloser Menschen gut vertraut.
Wir sind da sehr engagiert und haben viele Träger in der Wohnungslosenhilfe, und zwar sowohl die auf der Straße unterwegs sind und direkt Kontakt zu den wohnungslosen Menschen suchen, Obdachlosen suchen, und regelmäßig auch gucken, wie geht's denen eigentlich, als aber auch Träger, die Einrichtungen haben für Obdachlose, ich sag mal, wenn sie nicht mehr können, ne? Wenn sie einfach nicht mehr auf der Straße leben können, aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht auch, weil ihr Leben zu Ende geht, ne? Und so viel Krankheiten haben, dass sie verseucht und gepflegt werden müssen, ne?
Maria Lohheide bestätigt, dass sowohl der Versorgungsbedarf als auch die Versorgungsbedingungen regional unterschiedlich sind.
Na, was wir feststellen ist, dass, also das eine ist, dass natürlich die urbanen Zentren, großen Städte wie Berlin und andere natürlich viele Obdachlosen auch sichtbar sind. In Bremen fand ich es sehr, sehr augenscheinlich, diese Vielzahl an Obdachlosen, die an allen Stellen, da wo eine Brücke ist, da wo sozusagen ein bisschen Schutz ist, kampierten. Und es gibt in dem ehrenamtlichen Engagement, jetzt sind wir hier die Bundesebene, Aber gibt es schon Unterschiede, nehmen wir schon Unterschiede wahr, wie weit engagieren sich Landeskirchen, wie weit engagieren sich Träger. Träger gibt es überall bundesweit, die sich darum kümmern. Aber es gibt eben darüber hinaus durchaus auch Konzepte und Engagement, wo die sagen, bei uns soll keiner alleine sterben. Wir versuchen, diese Menschen zu erreichen und ihnen dann auch eine würdevolle Beerdigung und Bestattung zu ermöglichen. Da gibt es zum Beispiel die Landeskirche Hessen, hat da sozusagen deutlich auch einen Aufruf auch zu spenden. Da ist das Engagement unterschiedlich.
Das Problem beginnt Ihrer Ansicht nach schon damit, dass das Ausmaß des Versorgungsbedarfs derzeit bundesweit nur sehr lückenhaft erfasst wird.
Was wir seit Jahren beklagen, ist, dass es überhaupt nicht ausreichend Zahlen gibt über Obdachlose, also wie viele Obdachlose wir tatsächlich auch haben. Und auch die unterschiedlichen Formen von Obdach- und Wohnungslosigkeit, also die auf der Straße wohnen, aber die immer wieder, das betrifft übrigens ganz oft Frauen, irgendwo unterkommen, aber keinen eigenen Wohnsitz haben. Ne? Da gibt es insgesamt viel zu wenig Datenmaterial. Hier in Berlin ist es so, dass hier jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal aufgerufen worden ist und Ehrenamtliche gesucht worden sind, die kiezweise wirklich durch die Straßen gehen und die Obdachlosen zählen. Ist natürlich schwierig. Es ist natürlich schwierig, diese Menschen zu erfassen. Da müsste jede Kommune müsste losgehen und sagen und gucken sozusagen, wie viele Wohnungslose haben wir denn hier? Obdachlose, die dann wirklich auch auf der Straße leben.
Weiteren Handlungsbedarf sieht Maria Lohheide bei der Finanzierung von Leistungen.
Die sind ja oft nicht krankenversichert. Das heißt, sie sind außerhalb dieses Systems und das ist schon bei ihrer Gesundheitsversorgung ein Problem, dass sie sehr viel dann von Ehrenamtlichen abhängig sind, von ehrenamtlich Engagierenden. Und das ist eben auch in dieser letzten Lebensphase spielt das eine große Rolle. Was letztendlich fehlt, ist natürlich auch nochmal eine Ausstattung, auch zum Beispiel für Hospizdienste. Die Hospizdienste, die zum Beispiel gerufen werden, vielleicht von einem Streetworker, der feststellt, da geht was zu Ende. Und dann diesen Menschen individuell begleiten kann. Das ist alles nicht finanziert. Das ist alles nicht finanziert. Deren ganzen Versorgung auch am Ende des Lebens, auch in der Sterbebegleitung, ist letztendlich von Ehrenamt und von Spenden abhängig. Im Übrigen auch die würdevolle Bestattung. Also wirklich auch eine Bestattung, die mit einem Gottesdienst und auch mit einem, nicht einer Bestattung ohne Namen, anonymen Bestattung, sondern tatsächlich auch mit Namen. Das wird alles über Spenden finanziert.
Und es tun sich weitere strukturelle Probleme auf, etwa beim Ziel, obdachlosen Menschen ein Dach über dem Kopf zu verschaffen und ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Maria Lohheide.
Housing First ist sozusagen die Leitidee, also kein Mensch soll auf der Straße leben, ne? Aber gerade in den Städten, egal ob das Berlin oder München ist, ist es unmöglich, wirklich unmöglich, noch irgendwie bezahlbaren Wohnungsraum zu finden. Auch da sind wir aktiv, dass wir sagen, wir müssen auch dazu beitragen, dass zum Beispiel in kirchlichen Immobilien solche Wohnmöglichkeiten geschaffen werden, gerade für diese Menschen. Also Housing First. Ist sozusagen das A und O und dann haben die auch einen Ort, wo man sie auch begleiten kann und antreffen kann. Und die Frage ist natürlich, das sind ja auch Menschen, die ja auch nach dem SGB 12 wirklich diejenigen sind, die wirklich am Ende aller Hilfen sozusagen stehen. Sie haben oft kein Konto, sie haben keine Krankenversicherung, sie haben keinen Wohnort. Sie haben Schwierigkeiten, auch zum Beispiel zu wählen und all diese Dinge, also teilzuhaben. Da sind viele Hürden sind da sozusagen aufgebaut. Ich sag mal auch, wie wohnungslose Menschen überhaupt zu ihren Rechten kommen und auch an ihre Unterstützung kommen. Das war jetzt gerade in der Pandemie so, dass die Anträge dann plötzlich nur noch digital gestellt werden konnten. Ne? Das eine ist, habe ich die Ausstattung? Das ist das eine. Das andere ist, komme ich aber damit zurecht, so einen digitalen Antrag zu stellen. Und da wird an wohnungslosen Menschen immer als letztes gedacht. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem, wo wir eigentlich nochmal hingucken müssen, auch was die politische Lobbyarbeit angeht. Und das finde ich ganz schön, dass da eben sehr aktive Obdachlose und ehemals Obdach- und wohnungslose Menschen sich aufgemacht haben und sowas wie eine Selbstvertretung organisiert hat. Und wir, da wo wir können, sie unterstützen, dass die selber sozusagen sich vertreten können und auch ihre Stimme erheben können und nochmal deutlich machen, was wirklich auch notwendig ist. Ne?
Was also braucht es, um die Versorgung von Obdach- und wohnungslosen Menschen am Lebensende besser zu gestalten? Diejenigen, die sich professionell oder ehrenamtlich in diesem Bereich engagieren, haben davon eine klare Vorstellung. Maria Lohheide wünscht sich von der Politik,
dass die Grundlagen der Daseinsvorsorge, dass die sozusagen gesichert sind. Ne? Also vernünftige Gesundheitsversorgung, vernünftiges Wohnen und vernünftige Grundsicherung.
Neben der Politik sieht Maria Lohheide aber auch die operativ tätigen Einrichtungen in der Pflicht.
Also ich glaube, wir brauchten in mehreren Hinsicht sozusagen da auch noch Entwicklungen. Also das eine ist, dass auch die in der Wohnungslosenarbeit sind, nicht per se schon in der Sterbebegleitung sich sicher fühlen. Das heißt, wir brauchen auch da Fortbildung für Menschen, die mit Wohnungslosen arbeiten. Das ist zwingend notwendig, dass das sozusagen erfolgt. Gleichzeitig müssen wir gucken, dass sowohl die ambulante hospizliche Arbeit als auch die stationäre hospizliche Arbeit sich auch mehr für die wohnungslosen Menschen zuständig fühlen müssen. Ne? Und ich sag mal, auch die stationäre hospizliche Arbeit ist natürlich auch eine Arbeit, die ja durchaus auch viele Spenden einnehmen. Ne? Natürlich spricht überhaupt nichts dagegen, dass über Spenden natürlich auch diese Menschen aufgenommen werden. Das heißt, sie müssen sich aber dafür öffnen, ne? Und müssen da auch einen Zugang haben und eben auch mit der Wohnungslosenhilfe zusammenarbeiten. Ne?
Der Hospizdienst Dasein tut das bereits seit einiger Zeit. Und trotz der relativ guten Rahmenbedingungen in München hat man auch dort noch Ideen, wie die Versorgung obdachloser und wohnungsloser Menschen am Lebensende besser werden könnte. Vorbild ist beispielsweise das Vinzidorf in der Nähe von Graz. Anneliese Heilmann vom Hospizdienst Dasein.
Das Tolle an diesem Vinzidorf ist, dass das Vinzidorf an sich ein sehr schönes Dorf ist für wohnungslose Menschen mit einer echt schönen Dorfleben, und an diesem Dorf direkt da angegliedert sind zwei Hospizbetten, die von Schwestern aus der nächsten Palliativstation oder aus der nächsten Klinik praktisch versorgt werden von den Elisabethinnen. Und das ist eine tolle Sache, weil die Menschen nicht aus ihrer Umgebung entwurzelt werden müssen.
Die Vorteile einer solchen Einrichtung liegen für Anneliese Heilmann auf der Hand.
Wenn wir was wie in Graz hätten, wo wir nicht ewig nach einer stationären Möglichkeit suchen müssten, sondern wissen wir, da kann er hin, wenn er sich verschlechtert, da braucht er keine Krankenversicherung, da braucht er keinen klaren Aufenthaltsstatus, da brauchen wir nicht ewig argumentieren, da kann er hin. Ja, das wäre eine große Erleichterung, ganz großes Zeitersparnis.
Last but not least, auch die Gesellschaft als Ganzes kann einen Beitrag leisten. Franz Herzog von der Teestube KOM in München.
Ja, ich wünsche mir eigentlich von jedem Bürger und jeder Bürgerin, dass man nicht wegschaut, wenn irgendwo ein Obdachloser ist. Das heißt nicht, dass ich die Erwartung hätte, dass man sich dann tatsächlich selber darum kümmern muss. Das ist oft gar nicht so einfach. Aber dann zum Telefon zu greifen, wenn man da jemanden sieht, und dann zu versuchen, auf dem Weg Hilfe zu organisieren. Oder wenn man den Mut aufbringen kann, gerade wenn es jetzt Winter wird und kalt ist und jemand auch offenkundig unzureichend ausgestattet ist, da schauen, gibt es noch jemand anderen in der Nähe, einen Passanten, eine Passantin, die man zuziehen kann, damit man es nicht alleine machen muss. Und jemanden dann doch anzusprechen und schauen, wie geht's denn dem um dann die Entscheidung treffen zu können, weil vielleicht hole ich jetzt einfach einen Notarzt lieber um, jetzt früher ist zu wenig. Also wir haben für den Betrieb der Teestube und Distriktwerk Münchenweit rechnerisch 10 Vollzeitstellen. Und da kann man sich schlicht und einfach vorstellen, dass es gar nicht möglich ist, die ganze Stadt im Blick zu halten. Von daher sind wir darauf angewiesen, auf diese Meldungen, und kümmern uns dann schon darum, dass der Tod menschlich sein kann und in Würde geschehen kann.
Das war die Sendung Der Würde einen Raum geben. Sterbebegleitung bei Obdach- und wohnungslosen Menschen. Eine Sendung von Günther Löffelmann. Radio Lora 92.4 dankt der Evangelischen Stiftung Hospiz für die Unterstützung dieses Beitrags.